Meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Jahr fiel der Allerseelentag auf einen Sonntag. Da ist in Landshut nach dem Sonntagsgottesdienst die Schatzkammer geöffnet. Und im Tonnengewölbe der Schatzkammer der Allerseelenkapelle stehen die Fresken aus dem frühen 18. Jahrhundert und sie stellen dem Betrachter die Strafen vor Augen, die ihn im Fegefeuer erwarten. Katholische Christen haben jahrhundertelang voller Bangen auf das Tor des Todes gestarrt, geängstigt von den Bildern eines strengen Weltenrichters und hoffend auf einen erbarmenden, erlösenden Heiland, schwankend zwischen dem Schaudern vor den Qualen des Fegefeuers und der Hölle und der Hoffnung auf die Teilnahme am himmlischen Hochzeitsmahl und den Freuden von Gottes ewiger Gegenwart. Nichts hat sich an der Eindringlichkeit der alten Totentanzbilder geändert. Immer noch werden Kinder und junge Menschen, schöne und gesunde, plötzlich vom Tod hinweggerafft. In unserer Zeit jedoch nimmt er vor allem Greise und chronisch Kranke mit. Die Frage nach dem Nachher, nach Himmel und Hölle, stellt sich wie eh. Aber sie wird überlagert von einer ganz anderen Art irdischen Fegefeuers, von neuen Dämonen. Und die tauchen schon früh auf. Sie begleiten alte Menschen ein langes Stück des letzten Weges. Die Angst vor dem Tod ist der Angst vor dem Sterben gewichen. In Europa leben die meisten Menschen viel länger als je zuvor in der Geschichte. Viele erreichen ein hohes Alter und nehmen schmerzlich wahr, wie ihre körperlichen und geistigen Kräfte schwinden, wie sie einen um den anderen Freund und Angehörigen verlieren und von Jahr zu Jahr einsamer werden. Sie spüren, dass ihre verbliebenen Fähigkeiten immer geringer geschätzt, ihre gut gemeinten Ratschläge in den Wind geschlagen werden, ja lästig sind. Dass sie zunehmend weniger ernst genommen werden. Sie waren ja selbst Teil dieser Leistungsgesellschaft, in der nur Fleiß und Ausdauer, Können und Wissen zählen. Sie kennen die Urteile der anderen, denn noch gestern waren es ja ihre eigenen. Und deshalb kränkt sie ihr eigener Verfall umso mehr. Man braucht ihnen gar nicht zu sagen, dass sie nichts mehr beitragen zum Reichtum der Gesellschaft, dass sie nur noch verbrauchen und das mehr als die Jungen entbehren können. Sie glauben es selbst und können es doch nicht ändern. Der Schmerz darüber ist ein Teil des Preises, den unsere Gesellschaft für ihren Glauben an permanenten Fortschritt und unaufhörliches Wachstum zahlt. Und wenn wir ehrlich zu uns selber sind, so teilen auch wir Christen diese Überzeugung, es käme auf unseren Einsatz, auf unsere Tatkraft und unsere Fantasie an, um in diesem Tal der Tränen ein Stück Himmel auf Erden zu verwirklichen. Der Tod ist dann das Schlussglied in einer Kette von Verlusten. Der Verlust des letzten Restes an Selbstbestimmung. Daran ändert auch keine Patientenverfügung etwas. Denn wer kann in gesunden Zeiten wissen, welche Bedürfnisse und Sehnsüchte die letzten Tage seines Lebens beherrschen werden? Weiß er es besser als ein aufmerksamer Pfleger, ein verantwortungsbewusster Arzt oder liebevoll besorgte Angehörige? Doch wem kann er vertrauen? In unserer Gesellschaft gehört es längst nicht mehr zu den Selbstverständlichkeiten, dass der Sterbende zu Hause im Kreise seiner Familie lebt. Viele Menschen haben nie eine dauerhafte Partnerschaft gefunden. Anderen ist der Partner weggestorben. Geschwister und Kinder zogen fort, um einen Arbeitsplatz zu finden. Die jungen Frauen sind berufstätig und mit der Versorgung ihrer eigenen Kinder schon genug belastet. Auch die Wohnverhältnisse sind oft zu beengt, als dass man zusätzlich einen pflegebedürftigen Angehörigen angemessen betreuen könnte. Gelegentlich sind auch die Beziehungen zwischen den Generationen durch lange zurückliegende Zerwürfnisse so belastet, dass ein dauerhaftes Zusammenleben in einem Haushalt alle Beteiligten heillos überfordern würde. Zunehmend ziehen Senioren auch beim Eintritt in den Ruhestand noch einmal um. Sei es, dass sie sich endlich den lang gehegten Wunsch fürs Eigenheim erfüllen können, an ihrem Lieblingsurlaubsort, in der Nähe der Kinder oder an dem Ort, an dem sie ihre eigene Kindheit und Jugend verbrachten. Und nicht selten finden sie dort keinen Anschluss mehr. Oft pflegen gerade Hochbetagte ihren Partner bis an die Grenzen ihrer Kraft und darüber hinaus. Sie bleiben nach dessen Tod völlig vereinsamt zurück, weil sie ihm zuliebe alle anderen Kontakte über Jahre vernachlässigt haben. Gerade weil sie wissen, wie kräftezehrend Pflege sein kann, wollen sie niemand zur Last fallen. Spätestens, wenn wir in der Zeitung lesen, dass wieder ein Rentner Tage nach seinem Tod in seiner Wohnung aufgefunden wurde, spüren wir, wie real die Furcht vor einem einsamen Tod ist. Und wir wissen genau, dass uns dieses Schicksal angeht. Warum war dieser Mann nicht in einem Seniorenheim? Hatte er keinen ambulanten Pflegedienst, keine Haushaltshilfe, wirklich niemand, der nach ihm schaute? Oder war er noch nicht so krank und hinfällig und kam sein Tod plötzlich und überraschend? Wir werden es wohl kaum je erfahren. Viele alte Menschen wissen nicht, welche Leistungen ihnen zustehen, oder sie schämen sich, sie in Anspruch zu nehmen, wenn sie um ihre Rechte wissen. Sie wollen weder ihren Kindern noch der Allgemeinheit zur Last fallen. Sie scheuen den Papierkrieg, sie fürchten die Ablehnung. Und oft macht ihnen auch schon jede Veränderung ihrer Situation Angst. Kann man den Hund mit ins Heim nehmen? Was ist, wenn mir das Essen nicht schmeckt? Muss ich das Rauchen aufgeben? Vielleicht mit einer fremden Person ein Zimmer teilen? Was wird mit dem mühsam zusammengesparten Haus? Und wie soll ich mich von all den Dingen trennen, in denen meine ganze Vergangenheit steckt? Vielleicht war er ja schon einmal zu Besuch in so einem Heim bei einem alten Kumpel, der nach einem längeren Krankenhausaufenthalt dorthin gebracht worden war. Auf den ersten Blick war ja alles sehr schön, so gepflegt, helle Zimmer und das freundliche Personal. Aber die Bewohner, lauter alte Leute. Viele saßen apathisch auf den Sesseln im Aufenthaltsraum herum, manche grantelten vor sich hin, in einer Ecke spielten sie Ball wie die Kinder. Und hinter einer Tür hörte er eine Gruppe alberner Lieder singen. Und sein Freund erzählte ihm dann von den anderen Bewohnern. Viele seien verwirrt. Er müsse sein Zimmer absperren, weil sie sich immer in der Tür irrten. Im Speisesaal könnte einem der Appetit vergehen. Die Leute könnten nicht einmal mehr ordentlich essen. Und mindestens einmal im Monat würde einer von den Mitbewohnern sterben. Er war so deprimiert, obwohl er das Heim und die Pflegekräfte ausdrücklich lobte. Ausflüge wurden organisiert. Der Chor des Gymnasiums war zu Besuch gekommen und einmal in der Woche kämen sie vom Tierheim mit zwei besonders braven Hunden und der Pfarrer feierte jede Woche Gottesdienst mit ihnen. Wenn man Geburtstag hat oder Namenstag, dann kann man sich sein Lieblingsgericht wünschen. Unser imaginärer Besucher hat seinen Freund dann nicht mehr besucht. Er konnte den Anblick dieses körperlichen und geistigen Verfalls nicht ertragen, weil er darin seine eigene Zukunft sah und weil ihn diese Vision bedrängte. Bedrückende Bilder liefert uns auch das Fernsehen in regelmäßigen Abständen ins Haus und dazu Diskussionen über die Kosten von Pflege und Gesundheitswesen. Die Menschen Schon zu einer Zeit, in der sie noch nicht akut unter den Beschwerden chronischer Krankheiten oder unter Belastungen medizinischer Behandlungen leiden, Angst einjagen können und ungerecht und einseitig und übertrieben, wie sie auch sind, oder gerade deshalb jagen sie uns Angst ein. Gravierende Pflege- und Behandlungsfehler bis hin zu bewusster Misshandlung und zur Tötung durch Ärzte und Pflegekräfte, auch durch überforderte Familienangehörige werden beschrieben. Und wenn nach den Gründen gesucht wird, so geht es meist um fehlendes Geld, um zu wenig Zeit für Hilfeleistungen, um die Überlastung der Pfleger, um unzulängliche Kontrolle durch den Staat. Und wenn dann noch gesagt wird, die letzten Lebensmonate eines Menschen seien für die Krankenkasse die teuersten, so scheint manchem der selbstbestimmte Tod als einzige Alternative. Rational, schmerzarm, kostengünstig. Und dabei sind die Sterbehilfevereine nur die Spitze des Eisbergs. Denn zu diesen Fällen kommt eine vielfache Zahl von Selbstmorden von alten, einsamen und schwerstkranken Menschen. Paradoxerweise fürchten viele Ältere mehr als zu geringe medizinische Versorgung die sogenannte Apparatemedizin. Zunächst hat der medizinische Fortschritt dazu beigetragen, dass die Lebenserwartung so hoch ist, wie sie nun ist, und auch dazu, dass die Menschen oft bis weit über das 80. Lebensjahr hinaus eine hohe Lebensqualität behalten. Zuerst braucht man eine Brille, dann die dritten Zähne, ein künstliches Hüftgelenk und ein Hörgerät, dann den Rollator, einen Herzschrittmacher, den Rollstuhl, den Badewannen und den Treppenlifter, die Dialyse, den Defibrillator, dann die Magensonde, Infusionen und den Katheter. Und dazwischen immer wieder ein Krankenhausaufenthalt und manche schlimme Diagnose. Und mit all den Beschwerden steigt die Angst vor unerträglichen Schmerzen, vor dem Ersticken, vor der Unfähigkeit, sich zu äußern, vor einer Amputation und Operation nach der anderen, vor der Wehrlosigkeit gegenüber den Argumenten der Fachleute und dann schließlich auch die Angst vor dem, was nach dem Tod kommt. Die Gesellschaft spürt die Not. Es existieren bereits vielfältige Ansätze, um damit umzugehen. Hospizbewegung und Palliativmedizin haben ihren festen Platz gefunden. Aber offensichtlich reichen die Angebote noch nicht aus. Besuchsdienste in Senioreneinrichtungen in den Gemeinden sind entstanden. Aber es fehlt vielerorts an Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen. Wie kann man ihre Kompetenz und Motivation sicherstellen? Wie könnten sie organisiert werden? Welche Kosten entstehen für Organisation, Betreuung und Fahrten? Und wer wird sie tragen? Fest steht, dass die Familien angesichts der demografischen und gesamtgesellschaftlichen Entwicklung immer mehr auf Unterstützung von außen angewiesen sein werden. Und dass christliche Sterbebegleitung schon Monate, wenn nicht Jahre früher angebahnt sein muss, weil sie beginnen muss, bevor der Mensch völlig vereinsamt und verbittert ist. Im Zusammenhang mit Fragen der Organisation muss überlegt werden, ob Besuchsdienste auf Pfarrebene oder auf der Ebene einer Stadt in Zusammenarbeit mit verschiedenen Trägern eventuell überkonfessionell eingerichtet werden sollen, wie Christen sich im Sinn von Salz der Erde in der Hospizbewegung, die ja häufig weltanschaulich indifferent organisiert ist, einbringen können. Es geht heute nicht mehr ohne Vernetzung und es ist oft die Rede davon. Wenn bisher verlässliche soziale Strukturen immer mehr erodieren, so sind sie die einzige Möglichkeit, noch vorhandene Grundlagen in den Familien zu stärken. Bereits etablierte Ergänzungen wie Heime, ambulante Pflege, betreutes Wohnen und Notrufsysteme mit einzubinden und die Lücken im Netz mit kreativen Ideen und der Hilfe von Ehrenamtlichen zu füllen. Schwierig sind besonders die Übergänge vom Zuhause ins Heim, ins Krankenhaus und wieder zurück. Damit es dort nicht zu Bruchstellen kommt, in denen die ohnehin geringen Kontakte noch gänzlich verloren gehen, ist die Vernetzung unbedingt erforderlich. Und damit diese gelingen kann, braucht es einen ständigen Dialog zwischen allen Beteiligten. Vertrauen und die Grundüberzeugung, dass niemand gerne Fehler macht und dass keiner nur um des Kritisierens willen Fehler aufdeckt. Das Vertrauen ist schwer zu erreichen in einer Konkurrenzgesellschaft, in der sich die verschiedenen Pflegedienste und Krankenhäuser gegeneinander profilieren müssen. Der Erhalt der Einrichtungen, die Sicherheit von Arbeitsplätzen, staatliche Zuschüsse und für die Kommunen oft die Attraktivität der Region steht auf dem Spiel. Alle Ansätze aber werden nur Flickwerk bleiben, wenn es uns nicht gelingt, Tod und Sterben aus der Tabuzone herauszuholen, den Themen in der Bildungsarbeit einen angemessenen Raum zu geben und dabei nicht Halt zu machen vor sehr grundsätzlichen Fragen. Was macht die Würde und den Wert des Menschen aus? Kosten, Leistung, was sonst? Wo endet das Leben? Was sind die Grenzen der Reanimation, die Erhaltung von Lebensfunktionen durch medizinische Eingriffe um jeden Preis? Wann darf man, wann muss man lebenserhaltende Maßnahmen beenden? Welchen Sinn machen Operationen und belastende Untersuchungen, wenn der Sterbeprozess bereits eingesetzt hat oder hat er noch nicht eingesetzt? Was macht uns Angst beim Umgang mit den Sterbenden? Der Blick in die eigene Zukunft? Die Hilflosigkeit, weil man noch nie beim Sterben eines Menschen dabei war? Die Angst, Fehler zu machen? Und die Erfahrung, dass man keine Antworten hat auf die Fragen, die der Sterbende noch stellen könnte? Wie geht eigentlich christliche Sterbebegleitung, die dem Lebenden während der letzten Phase seines Lebens bei der Hand nimmt und ihn so lange begleitet, bis er an der Pforte des Todes von Gott in Empfang genommen wird? Christliche Sterbebegleitung ist ein Anspruch, den die Menschen stellen dürfen. Und um diesem Anspruch besser gerecht zu werden, hat sich unsere Vollversammlung dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Sterbebegleitung hat viele Aspekte.